Ja, MicroStrategy bleibt im MSCI-Index. Michael Saylors Bitcoin-Treasury-Unternehmen entkommt dem Rauswurf vorerst. Ein möglich wichtiger Treiber für Bitcoin auf dem Weg in Richtung 100k. Wir analysieren heute, was das für den Bitcoin-Kurs bedeutet und welche Kaufsignale wir jetzt schon sehen. Außerdem wagen wir uns nochmal an die These, ob der Clarity Act 2026 für ein größeres Altcoin-Comeback sorgt. Und nein, keine Sorge, wir reden hier nicht einfach nur wieder über eine Altcoin-Season. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum BTC Echo Marktupdate. Ich bin Johannes, Redakteur bei BTC Echo, und an meiner Seite ist unser Markt- und Chart-Experte Stefan Lübeck. Grüß dich, Stefan. Bitcoin reagiert ja aktuell noch recht schwach auf die MSCI-News. Überraschend, wie ich finde. Ich hätte mir da mehr erhofft, du auch?
Ja, vorab erstmal Mahlzeit Johannes. Hi in die Runde. Ich sehe, füllt sich gerade langsam. Ja, nachträglich nochmal an alle frohes neues Jahr, die dies noch nicht abbekommen haben. Ja, immerhin eine kleine Rallye bei MicroStrategy. Knapp 10% nachbörslich gestern in der Erstreaktion. Ich saß genau am Rechner, als es reinploppte. Und dann kam Spike hoch. Aktuell vorbörslich, logischerweise jetzt immerhin noch rund 3% höher. Also ein bisschen was, ja, aber es ist jetzt nicht die Kursexplosion unmittelbar zumindest mal gewesen, die man sich vielleicht erhofft hätte.
Ja, mehr dazu gibt's gleich. Bevor wir jetzt aber starten, nochmal kurz an euch. Wie immer, ihr kennt's. Welche Altcoins wollen wir heute charten? Ich habe es gerade schon in den Chat geschrieben. Schreibt es uns einfach gerne in den Chat. Dann schauen wir uns die gegebenenfalls am Ende der Folge nochmal an nach der Bitcoin-Analyse. Ja, Stefan, neues Jahr, das erste Marktupdate in diesem Jahr. Stefan, auf jeden Fall haben wir fulminante Price-Action schon gesehen. Die Vola ist da. Die wichtigste News des Tages, der 15 Milliarden Dollar Bombe sind wir wohl ausgewichen. Der Indexanbieter MSCI hat in der Nacht relativ überraschend entschieden, MicroStrategy oder Strategy sind sie ja eigentlich nur, bleibt drin. Es ist halt deswegen so massiv, weil Analysten im letzten Quartal schon den Teufel an die Wand gemalt hatten. Ein Rauswurf hätte passive Fonds dazu gezwungen, MSCI-Aktien im Wert von bis zu 15 Milliarden Dollar, hatten einige Analysten geschätzt, eben auf den Markt zu werfen. Das hätte Bitcoin natürlich auch massiv mit nach unten gerissen. Viele haben das zwar schon zu Beginn als FAD abgetan, aber die Angst war offenbar da. Wir gucken mal auf den folgenden Chart. Bis gestern gaben Trader auf Polymarket dem Rauswurf eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, und ja, mit der Ankündigung ist dieser Wert dann kollabiert auf gerade mal 4%. Also der Markt, der lag da tatsächlich in der Hinsicht falsch. Die Reaktion, du hast es gerade schon angesprochen, war sofort da. MSCI schoss nachbörslich um bis zu 11% ins Plus. Es scheint, als hätte Michael Saylor mal wieder gewonnen und ist den Bären buchstäblich in letzter Sekunde von der Schippe gesprungen. Das ist doch eigentlich der Befreiungsschlag, auf den Bitcoin gewartet hat, oder Stefan?
Ich glaube, es sind dann wie immer die Einzelheiten. Generell ist es erstmal positiv. Wir gucken uns nachher, wer vielleicht überlegt, MicroStrategy jetzt interessant oder nicht. Wir werden am Ende beim Charten dann auch mal die MicroStrategy-Aktie vornehmen, insofern dranbleiben. Ja, aber die Einzelheiten der Ankündigung sind dann da relevant. Zum einen die Unterscheidung zwischen, sie machen eine, also MSCR hat das nochmal klarifiziert dann in dem Statement. Zum einen ist es die Unterscheidung zwischen Investmentgesellschaften und anderen Unternehmen, die nicht operative Vermögensgewinne, wie in diesem Fall digitale Vermögenswerte, also Bitcoin, Solana, Ethereum und Co., als Teil ihrer Kerngeschäftstätigkeit und nicht zu Anlagezwecken halten. Und das erfordert im Endeffekt, sagt MSCI, weitere Untersuchungen und Konsultationen mit Marktteilnehmern. Also im Grunde genommen, das Thema ist jetzt nicht gänzlich vom Tisch, aber die Kuh einfach gesagt unmittelbar erstmal vom Eis. Das heißt, sie wollen sich das genauer angucken. Es hat sich auch im Vorfeld, als ich es in den letzten Wochen gelesen hatte, so ein bisschen angehört, als ob die auch nicht so richtig wissen, wovon sie reden. Also quasi die Leute bei MSCI sind wahrscheinlich so Generation Boomer, die mal Bitcoin und Ethereum gehört haben, das passte denen dann so nicht in den Kragen. Und im Endeffekt die Details, dann hat ja auch, ne, Saylor hat da viel Lobbyarbeit geleistet, teilweise auch andere, ich denke mal Fundstrat-Gründer, Tom Lee wird sich da auch gemeldet haben. Also insofern war da wahrscheinlich auch viel Backchanneling, und dann haben sie gesagt, okay, da vielleicht sind wir dann doch zu weit gegangen, jetzt gucken wir uns das mal genauer an, deswegen Untersuchungen und Konsultationen. Bis auf Weiteres bleibt die derzeitige Indexbehandlung der Digital Asset Treasury Companies, die im Endeffekt in der von MSCI veröffentlichten vorläufigen Listen der Unternehmen identifiziert wurden, also genau genannt Bitmain, Sol Strategies bei Solana zum Beispiel und logischerweise Strategy und Metaplanet etc. bei Bitcoin. Und deren also die Firmen, die deren digitale Vermögenswerte 50% oder mehr ihrer Gesamtvermögenswerte ausmachen, im Endeffekt erstmal unverändert. Das heißt, da passiert nichts. Die Ankündigung enthält aber gleichsam auch folgende Einschränkungen. Da wird es dann wieder interessant. Das MSCI wird zukünftig keine Erhöhung der Anzahl der Aktien, also der Number of Shares, also quasi der Aktienmenge, wenn die diluted wird. Wir wissen, es gibt regelmäßig Kapitalerhöhungen. MicroStrategy und Co. haben diese Zeiten genutzt, auch gerade als das NAV, also das MNAV, Übereinstand, haben sie das immer schön genutzt dafür, okay, das Interesse ist ein Stück weit da, jetzt hauen wir raus und probieren möglichst viele neue Aktien unter Mann zu bringen, also im Endeffekt wird dann der Unternehmenswert diluted. Das bedeutet aber durch diese Einschränkung von MSCI, dass bei DATS den genannten, also MicroStrategy und Co., neue ausgegebene Aktien nicht mehr in die Indexberechnung von MSCI einbezogen werden. Also infolgedessen führt eine neue Aktienemission, das hat ja Saylor lange Zeit immer wieder gemacht, zukünftig nicht mehr zu zusätzlicher passiver Nachfrage durch Indexneugewichtung, weil die logischerweise dann auch immer nachgewichten mussten, wenn mal wieder eine neue, sozusagen eine Runde einer Kapitalerhöhung anstand. Summa summarum, wie man sagt, Gefahr ist nicht endgültig gebannt, aber immerhin müssen MicroStrategy und Co. jetzt nicht unmittelbar ihre Digital Assets verkaufen. Gegebenenfalls ist das dann vielleicht das letztere Punkt auch sogar meiner Meinung nach eventuell positiv zu bewerten, dass vielleicht dieser ewigen Verwässerung durch Neuaufnahme von Schulden so ein bisschen was entgegengesetzt wird, weil sie dann halt wissen, okay, wir können das zwar machen, aber das wird nicht mehr nachgewichtet. Insofern werden sie zumindest mal ein bisschen, ich sag mal, pointierter das wenn überhaupt machen und nicht mal per se, okay, der Markt gibt's ja nach uns die Sintflut, wir werden jetzt einfach da looten, wie es geht.
Ja, also in diesem Fall ist das Kleingedruckte das, was mal wieder so ein bisschen auf die Bremse drückt. Zumindest aber ist die fundamentale Unsicherheit weg. Und was wir außerdem sehen, sind vermehrte Kaufsignale. Also wir haben es ja schon am Montag angesprochen, so, es wandelt sich langsam so die Marktstruktur bei Bitcoin. Wir schauen uns mal den Chart von Charles Edwards, Analyst bei Capriole, an. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie der Beweis, dass sich der Wind gedreht hat. Er zeigt, Unternehmen mit Bitcoin in der Bilanz sind seit kurzem wieder Nettokäufer und nicht nur die, auch Institutionen im Allgemeinen legen gerade wieder zu. Aktuell kaufen die bis zu 120% dessen, was die Miner täglich überhaupt neu schürfen können. Wir haben also eine bessere Balance einfach zwischen Supply und Demand und Edwards hat auch nachgerechnet, das letzte Mal oder in der Vergangenheit generell, als sich eine solche Trendwende abgezeichnet hat, gab es im Schnitt einen Kursanstieg von 109%. Und dazu passt, dass auch die ETFs zum ersten Mal seit dem Drop unter 100.000 wieder zugreifen. Wir haben es neulich gesehen bei BlackRock, wieder Rekordzuwächse oder bei dem IBIT-ETF. Wir hatten ja auch schon am Montag drüber gesprochen, über diesen strukturellen Wandel, der da möglicherweise sich auch bei den ETFs abzeichnet. Das Entscheidende ist natürlich auch die Qualität dieser Käufe. Also das sind teilweise oder bestenfalls überwiegend Spotkäufe, echte Nachfrage, keine wackeligen Hebelwetten sozusagen. Baut der Markt deiner Meinung nach hier gerade das Fundament für einen nächsten Anstieg?
Na, also generell ist erstmal positiv, wenn man sieht, dass da wieder was passiert und dass wieder mehr gekauft wird, als Miner produzieren. Das ist ja quasi so das, was immer so die Grundvoraussetzung eigentlich ist, dass man auch Bitcoin in Wert irgendwo zurechnen kann. Aber mit einem Blick auf ein paar On-Chain-Daten zeigt sich im Endeffekt immer noch ein gemischtes Bild, muss man sagen. Also man kann auf einmal da den Open Interest Momentum Index zur Rate ziehen. Auf der einen Seite scheint nämlich eher die Spot-Nachfrage den Kurs zu bewegen und nicht der Future-Markt. Das ist meiner Meinung nach erstmal positiv zu sehen, weil der Spot sollte immer die Grundlage bilden und nicht gehebelte Wetten, einfach gesagt. Und es zeigt sich im Endeffekt hier, wenn man den Chart anguckt, dass der Preis schneller reagiert als das Open Interest selber. Im Grunde genommen, also das heißt nicht, der Bitcoin-Preis steigt, das ist ja einfach gesagt der Spot-Demand, und sofort geht Open Interest durch die Decke, würde bedeuten, oh Gott, alle fangen wieder an zu hebeln, weil sie alle schon wieder All-Time-High morgen sehen. Das ist positiv, denn solange sich Trader einfach gesagt von Positionen oder von gehebelten Positionen, in diesem Fall am Future-Markt, fernhalten, bleibt so ein bisschen das Risiko einer unmittelbar heavigeren Korrektur, weil dann Market Maker im Grunde genommen natürlich zum Zuge kommen und sagen, okay, diesen Greed oder dieses verrückte Verhalten von Investoren, das begrenzen wir jetzt, indem wir erstmal das Open Interest wieder runterprügeln. Das ist so nicht gegeben. Jedoch fehlt auch bei der Spot-Nachfrage vielleicht so ein bisschen insgesamt gesehen die Nachhaltigkeit, zumindest mal noch von Seiten der Institutionellen, wenn wir uns die ETF-Flows angucken. Bislang spielen wir eigentlich so ein bisschen die Range. Die Range gucken wir uns nachher an. Im Bitcoin-Chart bedeutet nichts anderes als grob, weiß ich nicht, 87.000 auf der Unterseite, 94.000, 95.000 auf der Oberseite. Die haben wir seit 6 Wochen, läuft die im Grunde genommen immer hoch, runter, hoch, runter. Und wir haben gesehen nämlich, dass gestern nach 2 starken Tagen, du hast es angesprochen, Freitag und Montag, hatten wir zusammengerechnet rund 1,16 Milliarden an Inflows bei Bitcoin. Das war mal wieder eine Hausnummer, hatten wir auch Montag schon mal kurz angeteasert, dass am Freitag das ganz gut aussah. Haben wir tatsächlich gestern am Dienstag wieder Outflows gesehen und der Coinbase Premium Index, das könnt ihr euch ja alles selber auch bei CoinGlass angucken, der schnellte nämlich tatsächlich am Montagabend, als wir diesen Bereich 94.700, 94.800 gesehen haben, einmal schnell ins Positive. Das war im Grunde genommen so, oh korrekt, da ist wieder Nachfrage seitens der USA oder US-Anlegern vorhanden, konnte sich aber nicht halten und notierte seitdem dann am gestrigen Dienstag wieder deutlicher im Minus. Sprich, die Wall Street hat den Sprung an diese Range-Oberkante, die im Bitcoin-Chart bei was gut oberhalb der 94.000, sagen wir einfach mal, ebenfalls dann wieder für Verkäufe genutzt. Und das bestätigt sich auch so ein bisschen mit dem Blick auf den Apparent Demand, den ihr hier seht. Denn selbst nachdem der Preis wieder über die 93.000 angestiegen war, so als erstes Level, wo man sagen könnte, okay, wenn man das quasi so der Mid-Range-Trade so ein bisschen zwischen Oberseite, weiß ich nicht, 95.000, unten so ja, 90, 91 irgendwo, blieb die On-Chain-Nachfrage, einfach mal einfach On-Chain bezogen, schwach, zumindest mal laut CryptoQuant. Und eigentlich würde es der Meinung von CryptoQuant nach deutlich stärker Erholung hier beim Apparent Demand benötigen, damit wir auch wieder in den Bereich um 100.000 anlaufen können. Allerdings sagen sie, könnte das so ein bisschen, dass der Apparent Demand noch nicht so mitzieht, mit dem Ende der Feiertagsperiode nach und nach dann eintreten und auch vielleicht der Holiday-Periode, muss man ein Stück weit sagen. Man muss wissen, zwar ist das jetzt die erste Woche, wo man sagt, okay, langsam geht's wieder los, Wall Street erwacht, die Leute kommen wieder zurück nach New York an die Terminals und handeln wieder. Oftmals ist aber die erste Woche, also quasi die immer ab 5.1., wenn bei uns die Schule dann wieder losgeht, 5., 6., 7., 1., das ist meist noch eine Woche, wo teilweise gerade mittlere und höhere Management-Ebene traditionell immer noch in den Hamptons oder in Aspen oder Bahamas oder wo auch immer weilt. Das heißt, eigentlich kommen die dann erst so langsam über die Woche verteilt wieder rein, weil tatsächlich in den USA, nicht wundern, dass ich das weiß, manche Schulen haben dann dort auch erst ab nächsten Montag wieder geöffnet. Das heißt, deren Feiert- oder beziehungsweise Holiday-Periode ist ein bisschen länger. Insofern bleibt es so ein bisschen abzuwarten, ob wir dann ja eine erhöhte Handelsaktivität dann auch wieder sehen werden. Und sich dann vielleicht, und jetzt auch bezogen so ein bisschen auf die Wirtschaftsdaten, die wir jetzt reinbekommen, wir wissen, diese Woche kommt einiges Wichtiges in den kommenden Tagen. Bevorstehende US-Arbeitsmarktdaten, die werden am Freitag unglaublich wichtig. Großer Arbeitsmarktbericht, NFP-Data. Und dann noch kurz angefügt auch die entscheidende US-Bundesrichter über die Rechtmäßigkeit von Trumps Strafzöllen. Ob das frische Impulse geben wird. Ich will nicht bewerten, ob das jetzt diese Entscheidung im Endeffekt dann positiv oder negativ auf die Märkte sein wird. Da ist man sich auch nicht ganz einig. Aber man sieht nur, da ist viel. Und wenn man ja auf Daten wartet, kann man der sein, der sagt, okay, ich spring vorher rein, weil ich bin ja so schlau und ich weiß, was der Outcome ist. Oder man sagt, ich warte erstmal, bis ich im Grunde genommen Sicherheit habe und dann handle ich, wenn die Daten im Endeffekt raus sind, Johannes.
Ja, man merkt so ein bisschen, die Bitcoin-Bullen, die wollen, aber Makro liefert halt noch nicht das endgültige Follow-Through-Signal und bis dahin sind wir leider noch so ein bisschen in diesem Hin und Her gefangen, wie wir jetzt auch im Zuge der Ankündigung MSCI gesehen haben. Das sind aber auf jeden Fall schon mal positive Signale. Lass uns doch zum Abschluss ein Gedankenexperiment wagen. Und zwar, was, wenn alle falsch liegen? Was, wenn Bitcoin 2026 nur das stabile Makroasset ist, das den Wert hält, aber die echte Rendite möglicherweise woanders liegt? Ich weiß, wir können das Wort All Season alle nicht mehr hören und wir sind uns auch einig, die Gießkannen-Rallye aus 2021, die kommt einfach nicht wieder. Aber wir müssen auch realisieren, was 2025 wirklich passiert ist. Es gibt eine interessante Analyse von Jamie Coates. Der bringt hier eigentlich schwarz auf weiß das, was viele im Portfolio tatsächlich auch gespürt haben. Abseits von Bitcoin waren wir faktisch in einem echten Bärenmarkt. Wir gucken mal auf den Chart hier. Die durchschnittliche Rendite von Smart Contract Plattformen, also hier SCP, die ist -66% in 2025 gewesen. Die Hälfte aller Projekte hat mehr als 75% an Wert vernichtet. Das klingt erstmal furchtbar. Ist aber irgendwie auch eine gute Nachricht. Warum? Weil es eine Marktbereinigung ist. Und Coates hat das ja auch auf den Punkt gefasst. Die Schwachen sterben, die Starken, in dem Fall möglicherweise Ethereum, Solana, konsolidieren sich, so Coates. Und jetzt kommt eben der Zünder für diese Überlebenden, der Clarity Act. Das ist nicht nur irgendein Gesetz, das ist der Startschuss für die wirklich gewichtigen institutionellen Flüsse in die inzwischen etablierten Altcoins. Wir sehen das schon so ein bisschen mit den ETFs. Hier wurde auch im Chat schon ein, zwei Mal gefragt, ob es möglicherweise von Morgan Stanley mehr ETFs geben könnte, ob oder welchen Effekt der Chainlink-ETF hat. Das sind so Sachen, die werden hier sicherlich auch relevant sein, beziehungsweise hier auch mit reinspielen. Also ebenfalls heute Nacht kam die Nachricht, nach einem Treffen mit Kryptostar David Sachs wurde der 15. Januar als Stichtag festgelegt. Damit haben wir wieder so ein kleines Datum, auf das wir schauen. Da geht der Entwurf in den Bankenausschuss von diesem Clarity Act. Das Ziel, einfach die Abstimmung im Senat noch vor der Pause Mitte Februar. Und wenn das durchgeht, dann haben Banken und Fonds endlich Rechtssicherheit, um eben für die genannten Assets jenseits von Bitcoin das Investment Gold zu erhalten und auch über so Trades wie den Delta Arbitrage Trade und so weiter diese Assets auch für sich zu nutzen und hier wirklich auch strukturelle Zuströme zu erlauben. So viel erstmal die These. Also wir haben 2024 eben das Repricing von Bitcoin durch die ETFs gesehen. Erleben wir 2026 möglicherweise nun das institutionelle Repricing von Ethereum, Solana und Co. Chainlink wurde zum Beispiel auch von unserem Chefredakteur Sven Wagenknecht als großer Kandidat für 2026 hervorgehoben, weil sie eben durch den Clarity Act plötzlich investierbar werden. Wie stehst du dazu, Stefan?
Ja, vorab, ich weiß nicht, ob wir es schon raus... Morgan Stanley hat tatsächlich jetzt eben gerade, die News kam auch vor einer halben Stunde, auch has filed for an Ethereum ETF. Also Morgan Stanley legt jetzt irgendwie gerade auf breiter Front nach. Ich weiß nicht, inwiefern das so aktuell ist, aber ich habe das hier gerade reinbekommen. Insofern, ja, auch Morgan Stanley gibt jetzt Gas scheinbar. Man muss wissen, MSCI ist Morgan Stanley, ne? Also das MS im MSCI steht für Morgan Stanley. Also insofern ist es ganz lustig, dass die sich irgendwie auch auf mehreren Bereichen irgendwie da aktiv sind. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, Clarity Act, ich finde es mittlerweile durch diese ganzen Acts immer so schwierig, deswegen muss ich auch mal selber nochmal nachgucken. Was soll der überhaupt machen? Also, was könnte der uns bringen? Regulatorische Klarheit für Unternehmen, Investoren und Entwickler gleichermaßen. Reduktion, einfach gesagt, von Rechtsunsicherheit und uneinheitlichen Durchsetzungsmaßnahmen zwischen den Bundesstaaten. Ne? Also, bislang hat jeder so sein eigenes Süppchen da gekocht. Jetzt soll es im Grunde genommen etwas auf nationaler Ebene geben. Bedeutet Förderung institutioneller Adaption und technischer Innovation durch klar definierte Rahmenbedingungen, wie gesagt, auf nationaler Ebene, nicht nur auf Bundesstaatenebene. Und der definiert eigentlich hoheitliche Zuständigkeiten, und das ist auch, glaube ich, das Wichtige hier, zwischen der Securities and Exchange Commission, also der SEC, und der CFTC, also der Commodity Futures Trading Commission. Die SEC bleibt... Das ist der Plan, zuständig für finanzielle Anlagen und Angebote, die als Wertpapiere gelten. Die CFTC übernimmt hingegen die Aufsicht über Digital Commodities. Da gehen wir ja gerade hin, dass genau gesagt wird, dass die SEC hat ja lang gesagt, Kryptos sind faktisch auch Wertpapiere oder wie Wertpapiere zu bewerten. Deswegen gab es ja auch die ganzen Klagen damals. Das wurde jetzt ja alles verschoben. Man hat gesagt, nee, sind sie eigentlich nicht. Sie sind eher wie Rohstoffe zu werten. Und deswegen dementsprechend übernimmt dann die CFTC mehrheitlich. Und auch die CFTC wird im Grunde genommen die Hoheit über den Spotmarkt haben. Der Spotmarkt ist ja im Grunde genommen das Relevante für uns im Endeffekt. Und diese klare Trennung soll halt die derzeitliche Unsicherheit dann beseitigen, wo halt nicht klar ist, was ist Wertpapier, was ist Rohstoff. Und ja, übergeordnet muss man sagen, die USA und auch Herr Trump, die hoffen sich dadurch natürlich logischerweise die Positionierung der USA als weltweiten Leader in digitaler Vermögensregulierung. Und oftmals, und das ist so wichtig, wenn man mal auf die Vergangenheit auch schaut, dass derartige Rahmungen, gerade was den Finanzbereich angeht, sind in der Vergangenheit auch am klassischen Aktienmarkt oder auch was Rohstoffe angeht etc. In der Vergangenheit immer war der Grundimpuls aus den USA kommend und der wurde dann im Endeffekt in angepasster, vielleicht leicht abweichender Form von anderen Ländern und Jurisdictions dann als Grundlage genutzt und im Endeffekt in eigene Regulierung bzw. Gesetze gegossen. Und optimalerweise kann man einfach sagen, trifft das Szenario von kurz ein und die regulatorische Klarheit schlägt sich dann in erhöhtem Investmentvolumen damit im Endeffekt dann auch im Preis nieder. Und gerade große DATs wie Bitmain, Sol Strategies und Co. setzen natürlich da drauf. Das ist auch eigentlich, denke mal, einer der Gründe, warum Tom Lee wie ein verrückter Bitmain mit Ethereum da so positioniert hat und sagt, ey, wartet mal ab, dieses Repricing wird durch die Regulierung im Endeffekt kommen. Auch wenn ich mit seinen Preisvorstellungen, was Ethereum mal wert sein wird, nicht so ganz mitgehe. Ich glaube, er hatte sogar zwischenzeitlich mal gesagt, 200.000 pro Ethereum. Also ohne Scheiß, kam vor ein paar Tagen. Also YOLO, also mehr geht eigentlich schon gar nicht mehr. Das wäre jetzt ein mal 100 Trade, Pi mal Daumen, von dem Niveau. Sind wir abgewarten, aber immerhin scheint das für einige Layer Ones und für das sind ja die beiden großen, in diesem Fall Bitcoin zum einen und dann Ethereum und Solana vor allen Dingen, sehe ich hier dann auch noch die besten Chancen in Kombination mit dieser Regulierung, dass sie dann, weil sie auch fundamental, und ich glaube, da sind wir uns beide einig, auch Use-Case-mäßig noch einfach am stärksten aufgestellt sind. Also das dürfte zumindest mal in diesem Jahr ein bisschen was bringen, wenn die USA das wirklich so umsetzen, dass der Markt dann Klarheit hat.
Ja, ich habe auch ein bisschen gestaunt, gerade bei den 200.000, dass Tom Lee das sagt. Es kam ja auch irgendwie zum Ende des letzten Jahres raus, dass sein Fonds insgeheim bzw. intern tatsächlich andere Ziele kommuniziert und sogar sagt, dass Ethereum noch auf unter $2,000 fallen könnte. Also es ist immer so die Frage, wie viel Gewichtung man solchen Aussagen geben darf auf einem ähnlichen Level wahrscheinlich wie XRP steigt auf $1,000. Krypto-Werner sagt das ja schon richtig, kann man noch keinem erzählen, was wäre das denn für ein Market Cap? Also astronomisch hoch auf jeden Fall. Genau, aber trotzdem, man darf träumen und 200k ETH würde ich auch gerne sehen. Ich habe ein bisschen ETH im Portfolio, also von daher. Gut, ich würde sagen, wir gehen in die Chartanalysen über. An dieser Stelle ist aber nochmal kurz eure Meinung gefragt. Sehen wir noch diese Woche die 100k bei Bitcoin oder geht's zurück in die 80 bis 90 Range? Schreibt eure Antwort gerne in den Chat oder in die Kommentare. Und wenn euch dieses Format und die Folge gefallen, dann hinterlasst außerdem gerne noch einen Like und abonniert unseren Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Nun lass uns aber keine Zeit verlieren und schnell rübergehen in die Charts. Stefan, Bühne frei für dich. Wir fangen natürlich mit Bitcoin an. Ich habe mir aber schon so ein, zwei andere notiert, die hier im Chat rumflogen. Render zum Beispiel haben wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. Dürfte, denke ich mal, als nächstes dran sein. Aber erstmal Bitcoin.
Ja, da fragt gerade jemand, wie es bei uns ist zu arbeiten. Gefühlt ändern sich die Streamer hier ja ständig leider. Also Horst Bäder, in diesem Format hier sind eigentlich immer der Johannes und ich da. Ganz selten hat mal einer Urlaub. Da kommt es mal, dass jemand ersetzt wird. Aber ich bin faktisch eigentlich, ja, ich sag mal in 95% der Zeit da. Johannes in wahrscheinlich 80% der Zeit, wenn ich gerade irgendwie zu Hause was mit den Kindern ist oder so. Also insofern, wir haben hier schon eigentlich eine gewisse Regelmäßigkeit. Und dass einzelne produzierte Videos dann von Kollegen von uns gemacht werden, die aber nicht die Streams sind, sondern im Grunde genommen zum Beispiel Newsvideos, von Daniel, das kommt vor. Wir haben halt eine größere Redaktion und sind nicht nur Johannes und ich alleine. Das mal vielleicht kurz dazu. Aber dann gehen wir mal direkt rüber in den Chart. So, Bitcoin, ganz einfach. Genau, Urlaubsvertretung, du hast es gesagt. So, wir schauen mal ganz kurz. Ihr seht es und das ist das, was ich angesprochen habe mit der Range. Ne? Wir haben diese Range hier. Und das ist faktisch die, die wir eigentlich handeln seit grob Mitte November, will ich einfach mal sagen. Und wir wissen eigentlich ganz klar definiert, wo ist unten und wo ist oben. Also für Leute, für aktive Trader, die einfach immer sagen, okay, ich trade, ich kaufe einen Short oder ich verkaufe meine Longs an der Oberseite, kaufe vielleicht eine Short-Position, weil ich darauf setze, dass wir wieder fallen und unten verkaufe ich sie wieder und kaufe wieder. Ist das gerade a Trader's Dream, kann man mal so sagen. Wir sehen allerdings auch, das, und ich glaube, das ist das Wichtige, und das hat sich jetzt gestern Abend das erste Mal gezeigt. Wir müssen versuchen, nachdem wir die 20-Tage-Linie, das ist die rote, und ich mache das mal gerade hier, das ist die rote hier, ne? Die haben wir jetzt, nachdem wir sie seit 17. Dezember, sind wir die ganze Zeit drangeschlagen, nicht geschafft. Dann haben wir sie Anfang Januar hier wieder übernommen, im 1. Januar, pünktlich Tagesschlusskurs drüber, sind höher gelaufen und haben jetzt im nächsten Schritt hier die 50-Tage-Linie zurückerobert. Die wurde gestern, lustigerweise, ne, gestern und heute nochmal retestet. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, einfach gesagt, der Bereich grob, ich sag mal 91,5, 91,7, kommt immer darauf an, welche Börse ihr habt, welchen Chart ihr nehmt. Das ist so der Bereich, wo die 50-Tage-Linie jetzt verläuft. Die, solange die hält erstmal, haben wir eine Chance weiter uns, dass wir uns jetzt im Endeffekt, wie ich das immer sage, festbeißen. Und dass wir dann uns mal versuchen, hier drüber auszubrechen. Wichtig wird im Endeffekt, dass wir, ja, für mich ist es grob die Marke 94,1. Andere sagen, dass es so der Bereich 93,6 ungefähr ist, weil das ist der Jahreseröffnungskurs von Vorjahr 2025. Unter denen waren wir ja Ende 2025 dann drunter gefallen. Und so eine Jahreslevels, das hört sich verrückt an, sind aber tatsächlich immer wirklich relevante Marken. Und da müssen wir dann per Tagesschluss, mehr Tagesschluss tatsächlich mal drüber. Weil ihr seht es hier, versucht. Wenn es nicht klappt, dann wird wieder nach unten gelaufen. Jetzt drohen wir hier schon wieder das Gleiche zu machen. Das heißt, wir brauchen im Endeffekt eine Stabilisierung über der 50-Tage-Linie und dann wirklich mal hier einen Ausbruch über diesen Bereich, grob 94.000 per Tag, mehr Tag, um dann im Endeffekt hier reinzulaufen. Für mich wichtig, 85,5 bis Oberkante hier, 86,5, diese gelbe Zone, und die dann im Endeffekt rauszunehmen, weil dann, denke ich, haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wir im Endeffekt weiter hochlaufen, bis an diese Verlaufstiefs vom Anfang November, 200-Tage-Linie kommt hier und an der Oberkante grob diese Zone um 101.000. Das ist auch dieses, was ja auch CryptoCoin gesagt hat, ne, dieses Ziel 100.000, psychologisch relevante Marke etc. pp. Das heißt, dieser Bereich wäre dann im Endeffekt hoffentlich endlich mal wieder anzulaufen. Maximales Kursziel, ich weiß nicht, ob ich das angesprochen habe, ich mache das jetzt mal hier, weil das im Chart ein bisschen transparenter ist, ist für mich, bis sich, und das habe ich auch gestern in der Kursanalyse eigentlich, die Bitcoin-Kursanalyse so rum, die ich gestern geschrieben habe, mit einem Plus-Abo könnt ihr die lesen, da steht das auch ganz klar so drin. Diese Abrisskante hier, das sind 106 bis grob knapp 108.000. Das ist für mich erstmal das maximale Retracement-Ziel, wo wir durchaus eine realistische Chance hätten hinzulaufen, gerade insbesondere, wenn wir uns über der 100.000 stabilisieren. Ob es dann für mehr reicht, ob wir dann tatsächlich wirklich höher laufen können, 112.000 wäre eine Marke und 117.000, das sind eigentlich so diese Bereiche, die man sich im Blick haben sollte. I don't know, das wird man sehen, das dürfte davon abhängen, auch wie sich jetzt die US-Arbeitsmarktdaten und wie sich die Daten aus den USA entwickeln, ob wir weiterhin starkes Interesse an Risikoassets sehen, einfach mal so gesagt, und dann im Endeffekt Bitcoin mitgeschliffen wird. Auf der Unterseite wird es erst wieder knackig, sollten wir die 50-Tage-Linie aufgeben, und dann vor allen Dingen, und das ist so das, was wir im Blick haben sollten, ihr seht es, diese Marke, ich habe die mal so grob hier eingezeichnet, das sind grob 90.100. Da haben wir hier immer mal wieder Support und Resist, und dann hatten wir hier im Grunde genommen seit 17. Dezember, waren wir immer wieder hier rangelaufen per Tageshöchstkurse, 22. und dann nochmal am 29. immer wieder abgeprallt, und da verläuft jetzt auch genau die 20-Tage-Linie. Und der Vorteil ist, warum die jetzt langsam wieder relevanter werden, immer wenn die nur so seitwärts laufen, das seht ihr hier, da macht die quasi gar nichts, die Linie. Was macht der Kurs? Der geht einfach drüber drunter, das heißt, sie hat keine Relevanz. Jetzt haben wir es allerdings, dass sie wieder anfängt zu trennen, also sie kriegt wieder eine Bewegung rein in eine Richtung und fängt im Grunde wieder an zu laufen. Das bedeutet auch, sie fungiert optimalerweise, wenn wir hier nochmal zurückkommen sollten als Washout-Tief, dann auch als Support. Wäre für mich einfach gesagt, nur Financial Advice, sollte diese 91,5 um die 50 Tage nicht halten, beziehungsweise wir spiken auch intraday-mäßig einmal drunter, ist für mich vom Chancen-Risiko-Verhältnis nicht die schlechteste Idee zu sagen, okay, vielleicht auch mit kleinem Hebel, sogar bei Bitcoin kann man ja zumindest mal mit Hebel etwas arbeiten, weil die Kurse nicht einfach mal 30%, 40%, 50% an einem Tag hoch oder runter gehen. Der Bereich um 90.000, vielleicht ein interessantes Niveau. Das mal zu Bitcoin. Dann haben wir, was wollten wir? Wir wollten, jemand wollte Render. Ich wurde auch fröhlich, netterweise von Johannes darauf hingewiesen, dass bei der letzten Render-Analyse, und ich kann mich noch grob dran erinnern, da hatte ich gezeigt, wir waren unter dieses markante Level gefallen, was den ganzen 2025 über eigentlich immer wieder als Support fungiert hatte. Dann waren wir so durchgeschlagen mit dieser komischen 10. Oktoberkerze leider. Und dann im Endeffekt wurde dieser Bereich hier aber von einem Support zu einem Resist. Das sehen wir hier ziemlich gut, weil wir dann auf einmal hier nicht weiterkamen und vor allen Dingen 20-Tage-Linie, spätestens 50-Tage-Linie bei diesen Spikes hier Anfang November, zweite Novemberwoche, kamen wir nicht weiter. Beide tendierten deutlich gen Süden und dann war im Grunde genommen immer, wenn wir wieder in Richtung 20-Tage-Linie gelaufen sind, kam wieder ein tieferes Tief und ein tieferes Hoch. Logischerweise, wir waren also in einen Abwärtstrend gefangen. Das heißt, es war eindeutig eine Schwäche, weil irgendjemand meinte, kann man jetzt in Render investieren. Ne? Hätte man diese Schwäche gekauft, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das Problem ist, du hast 100 Assets und vielleicht 3 oder 5 oder 7 Assets machen das. Die anderen machen das aber nicht, so eine starke Gegenbewegung. Insofern, wenn du nicht gerade die Nadel im Heuhaufen gekauft hast und Glück gehabt hast, ist es immer so eine Sache, in so ein feines Messer dann reinzukaufen. Wenn überhaupt halt mit kleinem DCA, dass ich wirklich sage, ey, ich habe hier 1.000 Euro, aber ich weiß nicht, wo das Tief ist. Ich kaufe womöglich an relevanten Marken. Ich fange hier an zu kaufen, ich fange hier an zu kaufen. Ich habe hier gekauft, um es mal einfach zu sagen, ne? Ich habe diesen Support hier gekauft, der wurde irgendwann aufgegeben. Dann habe ich weitere aus der Vergangenheit relevante Marken gekauft, hatte sogar in der Spitze vielleicht irgendwo noch Futter trocken für hier unten und vielleicht hier und habe meine, sagen wir mal, 1.000 Euro aufgeteilt in 5 mal 200 Euro, habe hier 200 Euro gekauft, da 200 Euro gekauft, da 200 Euro gekauft und hätte noch Futter trocken gehabt für womöglich noch 2 weitere Nachkäufe, wenn ich denn an Render glaube. Dann kam auf einmal eine News von, wer war es, Elon Musk, der auf einmal meinte AI und überhaupt und hin und her. Ich habe die News selber nicht gelesen, es war wohl aber die Reaktion darauf, was er dort gesagt hat. Dann kam eine heftige Gegenbewegung, muss man eindeutig sagen. Wir hatten im RSI tatsächlich auf Wochenbasis, das hat zumindest mal gezeigt, wir waren deutlich tief, also weit gefallen, weil wir hatten einen überverkauften Zustand im RSI auf Wochenbasis. Sieht man auch nicht alle Tage. Hatten wir in der Vergangenheit vom Hoch kommend nämlich noch nie. Also wenn ich jetzt das Hoch hier aus März 24 einfach mal nehme, sehe ich hier, da waren wir bei 38, bei 36, bei 38. Wir waren jetzt hier erstmalig unter 30 gefallen. Das zeigt eigentlich schon, wie heftig diese Korrektur hier im Endeffekt bei Render war, muss man sagen. Und dann kam die Gegenbewegung. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir an der 20-Wochen-Linie, beziehungsweise scheitern wir gerade, beziehungsweise stehen wir gerade. Und wir haben aber ob dessen, dass wir jetzt so eine echt schöne 100% Erholung gut gesehen haben, muss man sagen, wo stehen wir? Wir stehen jetzt an dieser Abrisskante, die ja die ganze Zeit in 225 Support war, zusammen mit der 200-Tage-Linie. Bedeutet, um weiteres Kurspotenzial zu entwickeln, muss Render logischerweise diese Zone hier zwischen, was sind das, 250 und grob 290, will ich jetzt einfach mal sagen, zurückerobern, vielleicht auch 280, wenn man es ein bisschen genauer nimmt. Das ist so diese Zone hier, die wir zurückerobern müssen, um dann im Endeffekt 325, 375 und maximales Kursziel für mich wäre erstmal, da müssen wir erstmal wirklich dann zeigen, die Bullen, ob es weitergeht, wäre so der Bereich grob oberhalb der 4 Dollar. Wer jetzt sagt, ich habe Render verpasst, aber ich denke ja, AI läuft und vielleicht kommen die Dezentralen jetzt, dann einfach in die kürzere Zeiteinheit reingehen, um dann im Endeffekt zu sehen, welche Marken waren denn hier potenziell Unterstützung. Das wäre sicherlich irgendwo der Bereich um 2 Dollar, ich sag mal 2,20 Dollar bis 2,10 Dollar, schlicht und einfach, weil wir hier die EMA 20 im 4-Stunden-Chart haben dann als erste Supportlinie und man konnte die hier in der Vergangenheit fungierte sie als Support und als Resist mal dieser Bereich, gerade der Bereich so um 2,20 Dollar. Insofern könnte man denn bei einem Rücksetzen da vielleicht dann mal tätig werden. Das nur mal so als Info.
Jo, wir haben hier im Chat ein, zwei Mal noch die Frage nach Link. Tatsächlich auch ein sehr spannendes Projekt. Und ich weiß auch von dir, Stefan, dass du ja an dem Link Marine bist, warst, ich, I don't know. Für mich auch irgendwie so ein Projekt, eigentlich ein No-Brainer, wenn man sich den Use Case anguckt, aber hat irgendwie kurstechnisch nie so richtig ja, an das fulminante Potenzial in 2020 anknüpfen können. Und ich denke mal, daher die Analyse spannt jetzt auch vor allem mit dem Hintergrund des Chainlink-ETFs,
ja,
das vielleicht was bewegen können.
Zwei Sachen. Ich hatte den, glaube ich, auch unlängst in meinem, am Sonntag in meinem eigenen Stream mal angeguckt, weshalb man es da so schön sieht. Die Leute, die das schon mal gesehen haben, wissen genau, worauf ich hinaus will. Und zwar, wir sind in den Bereich jetzt zurückgekommen, der, und ja, es ist traurig, dass wir es wieder nicht geschafft haben, nachhaltig höher zu laufen. Ne? Also wir haben genommen, wo alle, die jetzt hier irgendwo um die 30 dachten, jetzt können wir endlich den Bereich um die All-Time-Highs, um 50 US-Dollar dann vielleicht mal endlich auch anvisieren, wurden wieder bitter enttäuscht. Wir sind faktisch in den Bereich reingelaufen, der hier in 25 im Sommer, also im April und dann nochmal im Sommer 25 wichtiger Support war. Der hat erstmal gehalten. Das ist durchaus relevant, dass der Bereich einfach gesagt um 12 Dollar gehalten hat. Wir sehen auf der anderen Seite, kurze Erklärung, wo man zumindest mal eine Ableitung dessen, wieso wir jetzt im Endeffekt der hier zusätzlich gedreht hat. Wir haben dieses absolute Tief, das haben wir alle gesehen. Und es gibt so eine einfache Regel von mir, das absolute Tief, gerade bei so einem Spike oder so einem massiven Sell-Off-Tiefs nehmen und dann das nächste Hoch, das höchste Hoch dieser Erholung, die wir dann quasi im Retrace sehen. Da die 0 ansetzen, hier die 1 ansetzen, also Fibonaccis ansetzen und dann gucken, der Bereich des Golden Pockets ist für mich, wie ihr wisst, 61er bis 70er ist so dieses, das ist das erweiterte Golden Pocket und diese Zone wird dann häufig, wenn wir denn so tief nochmal zurückkommen, ist die oftmals die Zone, gerade wenn sie korrespondiert auch mit horizontalen Niveaus, nicht selten ein interessantes Niveau für einen Einstieg. Hat auch dieses Mal wieder funktioniert, also wer im Bereich um die 12,50 Dollar gekauft hat, zumindest mal einfach gesagt, jetzt im Plus. Chainlink, wichtig, ähnlich wie bei Bitcoin, 20-Tage-Linie auch zurückerobert, also quasi fast analog zu Bitcoin, auch am 1. Januar 20-Tage-Linie zurückerobert, dann erstmal einen Move gemacht hier, grob, was sind das, ja, 13% gemacht. Gestern erstmal ähnlich gescheitert wie Bitcoin und wir handeln jetzt aber auch bei Chainlink, ähnlich wie bei Bitcoin, an der oberhalb der 50-Tage-Linie. Bedeutet, diese Marke ist jetzt hier definitiv erstmal wichtig, solange die hält. Chance, dass wir höher laufen, würde bedeuten sicherlich, dass die letzten Hochs irgendwo um 15 Dollar, da waren wir übrigens an der 50-Tage-Linie gescheitert, genau, angelaufen werden, also irgendwo der Bereich, ja, was sind das, 14,80, 15 Dollar, dürfte das Kursziel sein, wenn wir es schaffen, hier den nächsten Impuls zu bilden. Kommen wir nochmal zurück. Fungiert auch hier der Bereich um die 20-Tage-Linie, also 13, 10 irgendwo, sehen wir optimalerweise dann Support, weil sonst geht es ganz schnell, dass wir wieder zurück in diese quasi Range zurückfallen, an diese Range-Unterkante. Deswegen sieht auch so ähnlich, sieht wirklich ziemlich ähnlich aus wie Bitcoin tatsächlich, wenn ich mir diese Bewegung hier angucke, seit im Grunde genommen, ja, seit einfach. Ja, Mitte November eigentlich. Das hier, wenn ich mir Bitcoin drüberlegen würde. Bitcoin ist zwar hier ein bisschen weiter gelaufen, aber im Grunde genommen waren das auch hier die Hochs bei Bitcoin, wie wir sie bei Chainlink sehen. Das heißt, die Korrelation ist sehr hoch. Ich hatte übrigens bei Alf Rector gestern einen Chart gesehen, dass momentan bei den meisten Altcoins eine unglaublich hohe Korrelation bei Bitcoin besteht. Das heißt, die haben momentan wenig Eigennehmen. Das heißt, das, was Bitcoin macht, machen die nach. Ich will jetzt nicht die Meme-Coins so, die haben da ein bisschen ihr eigen Ding irgendwie teilweise gemacht in den letzten, 10 Tagen oder was. Aber ansonsten Altcoins sehr hohe Korrelation mit Bitcoin aktuell, muss man sagen. Wir wollten aber nochmal.
Ich weiß nicht, ob wir dafür noch Zeit haben, tatsächlich. Wir sind
MicroStrategy habe ich vorbereitet. Wir machen jetzt die eine Minute, machen wir noch.
Na los, Quick Take.
Und zwar, ihr seht es, wir hatten einen Spike auf 172 US-Dollar nachbörslich, sind jetzt zurückgefallen. Für mich ist eigentlich eine Sache wichtig. Halten wir jetzt diese Zone hier, ja, das ist auch wohlgemerkt das Ausbruchsniveau von dieser fantastischen Rallye im September 24, wo wir im Endeffekt diesen harten Move gemacht haben, wo wir im Endeffekt aus dieser Range ausgebrochen sind. Aber hier nahmen die ihren Anfang, das ist so Pi mal Daumen das Tief. Halten die jetzt Und ihr seht es auch hier, 20-Tage-Linie war die ganze Zeit hier, zuletzt dann Widerstand Anfang Dezember. Jetzt sind wir hier wieder genau dran. Was heißt, wir brauchen einen Ausbruch, 50-Tage-Linie darüber, wäre ein Pi mal Daumen $200. Das wäre das Hoch vom 9. Dezember. Das wäre das erste Kursziel auf der Oberseite. Das korrespondiert wohlgemerkt womit? Mit diesen Hochs aus diesem aus den 224er-Hochs, wo wir im Endeffekt aus dieser Range hier ausgebrochen waren, um dann wirklich höher zu laufen. Ne? Also im Grunde genommen, dieser Block ist ja hier nichts anderes als das hier, diese Oberseite hier. Spannend ist, dass wir, und das zeigt so ein bisschen, dass der Abgabedruck so ein bisschen weg sein könnte. Ihr seht es selber, RSI zeichnet ein deutlich höheres Tief, obwohl wir hier noch ein tieferes Tief gesehen haben. Das in Kombination mit dieser Entlastung, dass Strategy jetzt nicht aus dem MSCI fliegt, könnte meiner Meinung nach, gerade wenn Bitcoin sich perspektivisch weiterholen kann, vielleicht mal die 100.000 anlaufen kann, etc. pp., auch zu einer Erholungsrelle bei MicroStrategy führen, weil wir dürfen nicht vergessen, MicroStrategy hat von seinem, allein vom 225er hoch, wie viel verloren? Ich guck mal gerade. Roundabout 67%, wie viel hat Bitcoin verloren? Ungefähr halb so viel von seinem Hoch. Insofern, meiner Meinung nach, Catch-up-Potenzial unter der Prämisse, dass Bitcoin läuft.
Alles klar, weil wir gerade noch den Chainlink-Chart hatten. Das war ja Chainlink aus charttechnischer Perspektive. Wir haben aber natürlich auch einen Artikel, ich habe es gerade angesprochen, wo unser Chefredakteur nochmal seine Einschätzung zu Chainlink gibt. Schaut da gerne rein. Was ihr dafür braucht, ist ein BTC Echo Plus Abo. Und wenn ihr das habt, dann habt ihr auch Zugriff auf viele andere Premium-Inhalte wie Token und Chartanalysen auch von Stefan, sowie Experteninterviews, Prognosen und viele andere Insights aus dem Crypto-Space. Das hier ist ja immer nur so ein kleiner Auszug von dem, was wir auf der ganzen Plattform haben. Ich komme mal schnell zum Ende. Danke dir, Stefan, wie immer, für deinen Input und deine Expertise. Euch allen wünsche ich noch eine schöne Restwoche. Wir blicken mit Spannung auf den Freitag, war es, glaube ich, ne, mit den NFP-Zahlen.
Freitag kommt eine Menge.
Oder noch mehr sogar. Ja, das heißt, Montag dazu dann wahrscheinlich die Auswertung. Und wir sehen uns hier alle live in einer Woche wieder.
Ja, genau.
Dann in der gleichen Besetzung.
Ja, genau, in der gleichen Besetzung am Montag. Habt ihr uns dann nächsten Mittwoch auch wieder live. Und wie gesagt, um keine Sachen zu verpassen, auch einfach dem Channel folgen, dass ihr euch nicht manchmal wundert, kommt da mittwochs was? Einfach, ihr kriegt, wenn ihr die Glocke anmacht und BTC Echo dem Channel folgt, dann braucht ihr gar nicht drauf achten, habe ich jetzt irgendwas verpasst? Habe ich irgendwie einen Link verpasst oder so in der Telegram-Gruppe? Nein, bam, ihr werdet von YouTube netterweise daran erinnert, wenn wir live gehen. Insofern eine angenehme Handelswoche noch, ihr Lieben.